Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
Hier ist Andi Groß aus dem Studio von Börsenradio. Wolfgang, 1. Juli 2024, heute beginnt also die zweite Jahreshälfte. Beim Fußball würde man sagen, die zweite Halbzeit. Also der Trainer analysiert dann in der Kabine, was bislang passiert ist, justiert vielleicht so ein bisschen die Strategie, tauscht hier und da möglicherweise Positionen aus. Wenn wir das aus Sicht der Börse betrachten, wie sieht die Bilanz an der Börse aus für die ersten 6 Monate?
Ja, also zunächst mal war es ein sehr gutes erstes Halbjahr. Also man kann sagen, der Markt oder der Aktienmarkt liegt mindestens 1 oder 2 zu 0 vorne, um das mal in der Fußballsprache auszudrücken. Und insbesondere die Technologieaktien, die Nasdaq-Börse konnte so um rund 18% zulegen und der US-Markt gemessen am S&P 500 mit 14,5%. Der DAX kommt immerhin auf stolze 8,8% und der französische Markt, ja, der CAC 40, der ist wieder auf Anfang zurückgesetzt durch die Ergebnisse der Frankreich-Wahl. Aber das Besondere finde ich an den Märkten, wenn man sie vergleicht mit den Erwartungen zu Beginn des Jahres, die Gründe für den starken Anstieg sind doch andere als ursprünglich erwartet. Denn man ist vor einem halben Jahr davon ausgegangen, dass die Zinsen massiv runterkommen und das ist nicht passiert. Im Gegenteil, die Zinsen sind gestiegen. Der Bund Future oder die deutschen 10-jährigen Anleihen sind von 2% auf 2,5% gestiegen und US-Staatsanleihen 10-jährige von 8,9 auf 4,4, also auch 0,5% gestiegen. Und das ist jetzt eine kleine Überraschung, weil ja alle davon ausgegangen sind, Zinsen würden schneller runterkommen.
Hat uns denn diese Zinsdiskussion in irgendeiner Form weitergebracht?
Naja, im Grunde genommen ist diese Zinsdiskussion ja nur zeitlich verschoben. Denn alle gehen davon aus, dass die Wirtschaft sich weiter abschwächt. Die Daten in den USA signalisieren das schon. Und die EZB hat ja schon eine Zinssenkung in diesem ersten Halbjahr gemacht. Also alle gehen davon aus, es ist eine Frage der Zeit, bis die EZB und auch die amerikanische Fed reagieren werden. Und dann kommt alles schon wieder ins Lot. So gehen die Märkte davon aus. Aber die Bewertung, die ist doch relativ unterschiedlich. Also wenn wir uns beispielsweise die Bewertung des amerikanischen Marktes angucken, beispielsweise beim S&P 500, dann stellen wir fest, dass die 10 größten Aktien mittlerweile ein KGV von über 30 haben, während die anderen 490 Aktien etwa bei 18 liegen. Und der langfristige Durchschnitt bei 14, naja, der signalisiert uns, dass wir schon an den Märkten eine Überbewertung im Grunde genommen haben. Wir sind noch nicht richtig heiß gelaufen, aber bei den Technologieaktien, da merkt man schon, dass da eine gewisse Euphorie am Start ist.
Ja, lass uns da mal kurz bleiben. Wie schätzt du diesen KI-Hype ein? Bewertung hast du kurz angesprochen. In den letzten Tagen, Wochen hatten wir gesehen, gerade dieser KI-Wert, also Nvidia, darauf möchte ich hinaus, hat so ein bisschen Luft abgelassen. Und wenn ein Wert, der teuerste Wert weltweit im Grunde genommen ist, wenn der ein bisschen Luft ablässt, dann werden da Milliarden an Marktkapitalisierung in Luft aufgelöst. Ist dieser Hype jetzt vorbei? Ist das eine Konsolidierung, die gesund ist oder beginnt es schon weh zu tun?
Naja, normal ist es ja schon eine gute Entwicklung, dass Nvidia zurückkommt. Aber meines Erachtens ist der Wert immer noch viel zu teuer, weil die Euphorie schon 3, 4, 5, 6, 10 Mal eingepreist ist. Natürlich ist Nvidia ein hervorragendes Unternehmen, das ist gar keine Frage. Und natürlich wird auch der Hype um die KI weitergehen. Nur wenn wir uns mal zurückerinnern an das Jahr 2000, da war Cisco einer der teuersten Werte weltweit. Und obwohl die alle Erwartungen in den kommenden Jahren übertroffen haben, hat Cisco nie wieder an dieses Kursfeuerwerk anknüpfen können. Und wir hatten vor ein paar Jahren das Gleiche mit Tesla. Auch da war eine enorme Euphorie und alle haben gesagt, Tesla, das neue Ding und so weiter. Und die Bewertung war auch gewaltig. Und auf einmal kommt es dann doch zurück. Also ich glaube, wir werden schon eine weitere Korrektur, eine Normalisierung sehen. Und trotzdem ist natürlich klar, Nvidia ist ein hervorragender Wert, aber nicht unbedingt zu diesem Preis. Und man muss sich überlegen, Nvidia ist alleine mehr wert als der gesamte chinesische Aktienmarkt zusammen. Und das ist ja schon ein bisschen aberwitzig.
Also ein Klumpenrisiko, was wird im Grunde genommen mit den Nvidias dieser Welt, die ja dann auch ganz gern glorreich 7 genannt werden, im Depot hat?
Genau. Und das Problem ist ja, wenn du die Aktien nicht im Depot hast, dann läufst du ja dem Markt massiv hinterher. Das heißt, du kannst es ja kaum schaffen, den Nasdaq dann einzuholen, wenn du die nicht auch in diesem Umfang drin hast. Und alle Fonds, die das noch stärker Gewicht haben, die liegen dann vorne. Und alle, die das nicht haben, die liegen dann hinten. Aber ich glaube, man sollte trotzdem mit mehr Geduld an den Markt gehen, denn der Markt ist ja eher wie ein Langstreckenlauf, wie ein Marathon und nun nicht so sehr wie ein 100-Meter-Lauf.
Ja, ist vielleicht sogar ein Ultralauf. Ist ein ganz guter Aspekt. Also man spricht über wenige Werte, über eine Branche im Grunde genommen. Aber das Aktienuniversum, das Unternehmensuniversum, das Branchenuniversum, das ist ja wesentlich größer. Ob man jetzt in der ersten Reihe bleibt oder die zweite, dritte Reihe anschaut, wie kommen die Unternehmen denn klar mit der jetzigen Situation? Die Bewertung an der Börse ist ja die andere Seite der Medaille.
Na, ich glaube, wir müssen folgende Sachen im Blick haben. Zum einen brauchen wir Unternehmen mit stabilen, guten Geschäftsmodellen und einem gesunden, nachhaltigen Wachstum. Und die Unternehmen sollten eine günstige Kostenstruktur und eine nicht so hohe Verschuldung haben. Denn im Falle eines wirtschaftlichen Abschwungs haben wir das Problem, dass die Verschuldung letzten Endes dann wie ein negativer Hebel dann entsprechend wirkt. Und das Nächste, was ich denke, das sehe ich auch als eine ernste Gefahr, das ist, dass dieses positive Gesamtumfeld, also von Globalisierung, dass das immer mehr aufgekündigt wird und dass anstelle der Globalisierung sozusagen wieder eine Art Zwei-Blöcke-Weltwirtschaft sich auftut mit USA und den Verbündeten und China und Asien und dem Rest. Und die Zölle, die dann letztendlich zukünftig erhoben werden könnten, die bedrohen schon exportorientierte Geschäftsmodelle. Von daher muss man halt gucken, dass die Unternehmen, die man da sich dann aussucht, entsprechend starke Marktpositionen haben und auch mit diesen Umfeldern zurechtkommen.
Du hattest die Wahl in Frankreich angesprochen. Es ist ja der erste Wahlgang, aber das Signal ist vollkommen klar. Also der befürchtete Rechtsruck ist eingetreten, auch in Frankreich, und Macrons Kalkül ist damit grandios gescheitert. Er hat sein Land im Grunde genommen den Rechten ausgeliefert. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt warten wir noch einen zweiten Wahlgang ab, wie es dann aussieht. Aber ich denke, wir müssen uns der Realität stellen. Was sind die Folgen?
Aber eine der wichtigsten Folgen ist, dass wir unterschätzen, dass die Meinung der Bevölkerung sich nicht in der, oder dass die Meinung der Bevölkerung nicht in der politischen Klasse in dem Maße ankommt. Vielfach wurden ja diese rechten Entwicklungen sowohl in Frankreich als auch in Deutschland als auch in anderen Teilen Europas ignoriert. Das heißt, man hat sich gar nicht richtig mit den Positionen in der Bevölkerung auseinandergesetzt. Egal, ob es das Thema Zuwanderung ist oder die Schere, die immer weiter auseinandergeht in der Bevölkerung. Und diese Themen haben ja die Rechten besetzt, ohne jetzt endgültige Lösungen oder Antworten darauf zu haben. Und ich glaube, dass die wichtigste Folge dadurch sein kann, dass Europa letzten Endes eine Kehrtwende vollzieht und vor allen Dingen Deutschland und Frankreich aufpassen müssen, dass der Kurs, den sie sich vorgenommen haben, dass der auch weiter bleibt.
Naja, bei solchen Kehrtwenden, da entstehen unter Umständen relativ große Fliehkräfte. Bricht Europa auseinander?
Ich glaube, wenn das in diese Richtung gehen sollte, und ich habe da schon auch drüber nachgedacht, dann würde ja letzten Endes wieder das passieren, dass vor allen Dingen die EZB wieder eingreifen würde und die Schulden würden massiv anwachsen. Die wachsen wahrscheinlich sowieso ein, weil ja wieder in der Diskussion ist, dass Eurobonds aufgelegt werden, um den Ukraine-Krieg zu zahlen und andere Projekte stemmen zu können. Man verhandelt ja auch um den Beitritt von Ukraine und Moldau. Das Problem ist, dass die EU dadurch nicht gestärkt wird, sondern immer schwächer letzten Endes von innen heraus wird und die Positionierung nicht da ist. Und letzten Endes ist dann die EZB wieder gezwungen, die Zinsen zu senken, was dann der Politik Luft und Spielraum gibt, die aber auch beim letzten Mal nicht ausreichend genutzt wurde. Und um sich damit dann im Depot dann zu positionieren, dann brauchen wir langlaufende Anleihen, die auf fallende Zinsen setzen.
Um den Eingangsgedanken wieder aufzugreifen, der Vergleich mit dem Fußballspiel, also die erste Halbzeit ist rum. Wir sind jetzt in der Kabine, die Halbzeitpause ist jetzt auch rum. Wenn du jetzt der Trainer wärst und die Strategie ausgibst für zweite Spielhälfte, die zweite Jahreshälfte, wie sieht die Strategie aus? Gibt es Änderungen in der einen oder anderen Position?
Also das, was wir ja grundsätzlich machen, ist, wir spielen, ehrlich gesagt, einen guten, kontrollierten Offensivfußball. Das heißt, wir werden auch bei der Aktienquote bleiben, allerdings eben nicht mit so einem starken Fokus auf Europa, sondern wir haben einen weltweiten Fokus. Und dabei spielt das eben keine Rolle, aus welcher Region das Wachstum kommt. Aber was wir gemacht haben in den letzten Wochen, wir haben die Defensive, wenn du so sagen willst, stabilisiert. Wir haben langlaufende US-Staatsanleihen gekauft mit 20 Jahren und länger, weil wir davon ausgehen, dass die Zinsen fallen werden. Und wir haben auch in Europa länger laufende Anleihen, Unternehmens- und Staatsanleihen im Depot, die uns dann helfen im Krisenfalle. Und wir haben immer noch eine sehr hohe Gold- und Goldminenposition, die uns helfen, über die Krisen und Schwankungen hinwegzukommen. Das heißt, wir haben sozusagen die Verteidigung nochmal massiv gestärkt. Wir haben keine High-Yield- oder risikobehafteten Unternehmensanleihen drin oder so etwas, weil wir der Meinung sind, dass die Risikoprämien dafür momentan viel zu gering sind. Und erst wenn der Sturm aufzieht, dann können wir die Risikoposition entsprechend antizyklisch verstärken.
Dann schicken wir die Spielerinnen und Spieler jetzt wieder aufs Feld. Alles Gute für die zweite Halbzeit. Dankeschön, Wolfgang Jutz, Gründer und Geschäftsführer der Credo Vermögensverwaltung in Nürnberg. Alles Gute.
Vielen Dank und dir auch alles Gute.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.